Es ist wunderbar, dass dieses Lob ja auch dieses ganze Corona-Jahr durchgezogen hat, dass sich an dieser inhaltlichen Ausrichtung nichts ändert, dass vielleicht im Gegenteil für manche diese Kirche, dieses Gebäude, dieser Raum nochmal eine ganz neue Bedeutung, einen ganz neuen Glanz bekommen hat, weil wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gemerkt haben, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass Gottesdienste in Frieden und Freiheit durchgeführt werden können. Deswegen denke ich, hat auch dieser Mitarbeitergottesdienst hier so eine ganz besondere Bedeutung, weil wir jetzt nach einem Jahr Corona inzwischen manche Dinge vielleicht nicht mehr so selbstverständlich nehmen und vielleicht auch mehr dankbar sein können für das, was uns Gott auch mit diesem Gebäude schenkt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du selber ein gnädig, ein reicher, ein dynamischer Gott bist. Wir aus dieser Fülle jeden Tag neu nehmen können in unser kleines, manchmal bescheidenes und begrenztes Leben. Dass du uns einfügst als Steine in dein Bauwerk, dass es ein lebendiges Bauwerk ist. Dass wir deswegen getrost auch in die Zukunft hineingehen können. So segne dein Wort an unseren Herzen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Bei der Vorbereitung ist mir, liebe Mitarbeiter, liebe Gemeinde am Internet, ist mir wichtig gewesen, dass es hier ein Mitarbeitergottesdienst ist und kein ganz normaler Gemeindegottesdienst. Und ich habe im Laufe meiner Jahre, also morgen werden es dann genau 6 Jahre, dass ich hier angelandet bin, ich habe im Laufe dieser 6 Jahre doch gemerkt, dass Mitarbeiter hier sich teilweise schon sehr lange kennen, ja, teilweise schon in der Krabbelgruppe gemeinsam unterwegs waren. Also vor 30, 40, 50 oder wie viele Jahren auch immer. Und von daher gesehen, man natürlich sich wirklich sehr gut kennt. Das finde ich fantastisch. Und so denke ich, ist auch Gemeinde gemeint, nämlich als eine große Familie, wo man eigentlich so Freude und Leid miteinander teilen darf. Und es eigentlich keine Geheimnisse gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich sage euch heute auch ein Geheimnis, weil wir sind ja sozusagen unter uns. Ein Geheimnis, von dem bisher kaum jemand was weiß. Dann habe ich aber doch erfahren, dass dieser Gottesdienst auch gestreamt wird. Und das ist natürlich die beste Option, dass Geheimnisse morgen in der Zeitung stehen. Also deswegen die kleine Bitte an euch, liebe Leute, die ihr jetzt im Internet zuschaut. Ich werde trotzdem das Geheimnis jetzt sagen, aber bitte sagt es nicht weiter. Das ist wirklich Dienstgeheimnis. Ich möchte nicht, dass das morgen in irgendeiner der Münchner Zeitungen veröffentlicht wird. Abgemacht? Kann ich mich darauf verlassen? Gut. Wir leben ja im Vertrauen. Ich habe nämlich seit einigen Monaten eine neue Freundin hier in Paul Gerhardt gefunden. Und wir verstehen uns ziemlich gut. Und diese Freundin ist auch da. Und ich würde es euch gerne zeigen. Die wartet hinter der Leinwand. Ich verschwinde jetzt mal kurz und dann komme ich wieder. Also, wir verstehen uns wirklich gut. Sie ist schlank, vor allem hat sie viele Ecken und Kanten. Das ist bei mir als Ergänzung ganz wichtig, ja? Weil sonst funktioniert das nicht mit dem Miteinander. Und außerdem hat sie auch noch ein paar unbeschriebene Seiten und sowas finde ich immer faszinierend. Das ist nämlich dann zukunftsorientiert. Da kann man dann noch ein bisschen was rausfinden, was da noch so alles kommen könnte und was vielleicht auch hinter diesen unbeschriebenen Seiten so verborgen ist. Das ist in einer Ehe ja auch was ganz Faszinierendes, wenn man auch nach einer längeren Ehezeit immer noch merkt, dass da unbeschriebene Seiten sind, dass es da noch was Neues zu entdecken gibt. Und so möchte ich mich jetzt mal aufmachen mit euch zusammen, zwei Seiten dieses momentan noch unbeschriebenen Blattes zu entdecken. Steinreich. Ich denke, das passt ganz gut, auch auf uns als Gemeinde. Wir sind steinreich. Und was das bedeuten könnte, gerade auch in unserer heutigen Corona-Zeit, das möchte ich so in 6 Gedankenkreisen ein kleines bisschen entfalten. Die ersten 2 sind wörtlich gemeint. Das erste ist, wir sind steinreich und das ist im Winter etwas ganz Wertvolles. Da ist es nämlich sehr hilfreich, wenn man ganz viele Steine hat. Denn die Temperaturen, und das war jetzt ja die letzten Wochen hier deutlich zu sehen, die Temperaturen schwanken ja sehr stark. Mal taut es ein bisschen und dann friert es wieder nachts, dann schneit es und dann taut es wieder. Und dann werden die Straßen und die Wege und die Treppen um Paul Gerhard herum schon ziemlich glatt. Und da kann es wirklich eine Hilfe sein, wenn Steine zur Verfügung sind, die dann auch wirklich gestreut werden. Der Kollege Lorenz Künnert hat ja vor ein paar Wochen mal zur Hochzeit von Kana eine Predigt hier gehalten und hat gesagt, zum christlichen Glauben gehört immer das Leben aus der Fülle. Er hat es damals auf den Wein bezogen, den er ja am Abend immer gerne trinkt. Das hat er in der Predigt gesagt, deswegen darf ich es auch wiederholen. Und ich dachte mir aber, die Fülle beschränkt sich nicht nur auf den Wein. Es ist auch eine Fülle an Steinen. Und wir dürfen wirklich gerade in der Winterzeit verschwenderisch mit diesen Steinen umgehen, weil es ganz viele davon gibt. Und Alexander Schöttl hat schon gesagt, er hat inzwischen schon Nachschub geordert. Kiloweise kommen neue Steine und wir dürfen ganz steinreich, gerade jetzt im Winter, auch unsere Gehwege und die Treppen bearbeiten. Dann gibt es noch einen zweiten steinreichen Hintergrund in unserer Gemeinde, der für viele jetzt eher ein Vordergrund ist. Ich war heute Vormittag hier im Gottesdienst, da saß in der Bank und habe einfach so mal ein bisschen meine Blicke noch mal weiten lassen. Und da fiel mir das wieder auf, wie kunstvoll eigentlich unsere Kirche gestaltet ist. Es wäre mal spannend nachzuzählen, wie viele Steine hier eigentlich verarbeitet wurden. Ganz viele Und vor allem, das ist nicht einfach willkürlich hier passiert, sondern das ist immer nach einem ganz bestimmten Muster geordnet. Also diese Bauhandwerker damals, das müssen geniale Leute gewesen sein, weil die das kunstvoll angeordnet haben. Und bis heute ja, auch dank dieser Renovierung, die ja von 2012 bis 2014 durchgeführt wurde, das jetzt ja auch wieder so richtig schön zu erkennen ist. Und vielleicht gerade in diesen Corona-Zeiten ist uns das jetzt auch wieder neu wichtig geworden, wie wertvoll so ein Gebäude mit Steinen sein kann. Und es hat ja eine ganz bestimmte Baukonzeption, die ganz stark auch an die Knesset, an das Parlamentsgebäude in Jerusalem erinnert. Und das geistlich gesehen mit der Offenbarung des Johannes ganz tief zusammenhängt. Dass nämlich das, was hier gesagt wird, soll nicht hier bleiben, sondern es soll nach draußen weitergehen. Deswegen auch diese offenen Fenster mit diesem halboffenen Dach, das nach draußen ausgerichtet ist. Das ist eine ganz tiefe geistliche Dimension, die in diesem Bau verborgen ist, von der auch Petrus hier spricht. Das sind eben keine eingemauerten Steine, wo man sozusagen nur so für sich selber ein bisschen herumkluckt, sondern diese Steine, die sind ja dynamisch. Dynamisch heißt nach außen gerichtet, kraftvoll. so wie die Botschaft, so wie Christus selber nach außen gerichtet war, nie nur in seinem internen Kreis sich versammelt hat. Das ist genau die Baukonzeption von unserer Paul-Gerhardt-Kirche. Ich finde das wirklich genial, wie damals vor über 60 Jahren das wirklich umgesetzt wurde. Und jetzt in der Corona-Zeit, und wir haben das ja bei jedem Treffen in unserem Pfarrkonferenz München-West seit einem Jahr, ging es immer um die Fragen, ja, könnt ihr Gottesdienste durchführen und wie viele Leute können eigentlich kommen? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an Mai letztes Jahr, als es wieder erlaubt war, Gottesdienste durchzuführen. Da sind manche Kollegen mit dem Metermaßstab durch ihre Kirche gelaufen, haben ausgemessen, wie viele Leute, ob 8 oder 12 oder vielleicht 15, Platz haben in den Gottesdiensten hier im Münchner Westen. Und wir haben uns immer wieder angeschaut, weil wir manchmal bei der Zoom-Konferenz nebeneinander saßen, am selben Laptop. Ja, wir haben uns immer angeschaut und waren einfach dankbar. Dankbar, dass uns Gott in eine Gemeinde hineingestellt hat, wo der Architekt damals so großzügig geplant hatte. Und dass wir nach 65 Jahren, wenn man so will, die Früchte dieser Planung ernten dürfen und auch die Früchte all derer, die halt vor knapp 10 Jahren das ja hier renoviert haben, was ja auch mit viel Schweiß und Tränen und viel Geld verbunden gewesen ist. Manchmal kann man das vielleicht erst nach Jahrzehnten eigentlich merken, was das für ein Segen ist, auch hinter einer bestimmten Baukonzeption. Das ist ja nicht einfach nur so dahingestellt worden. Also da sind wir wirklich sehr steinreich und können auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten dankbar sein, auch weil eben diese geistliche Konzeption ja dahinter ist, dass wir immer zweigleisig fahren in Paul-Gerhardt, den ersten und den zweiten Gottesdienst haben, dass wir auch aus diesem Grund bisher niemanden nach Hause schicken mussten. Weil wir immer genügend Platz hatten für alle Gottesdienste. Das ist nicht selbstverständlich. Und weil wir immer aufhaben durften und weil wir alle Gottesdienste durchgeführt haben, die es überhaupt möglich gemacht haben, angeboten zu werden. Das ist ein Reichtum, den Gott uns anvertraut hat, für den wir von Herzen dankbar sein können. Und Petrus hat damals in seiner Weise einen ähnlichen Reichtum erlebt. Mitten in Jerusalem gab es ein Gebäude, das war noch fantastischer, noch größer, noch vielfältiger, noch faszinierender als unsere Paul-Gerhardt-Kirche. Das war der Tempel von Jerusalem. Das ist hier ein Bild, das ist das Modell des alten Jerusalem, das in einem der Museen in Jerusalem steht. Es ist nur ein schwacher Abglanz. Auch dieses Bild ist nur ein schwacher Abglanz. Aber vielleicht können wir trotzdem ein bisschen ahnen von dem, was damals diese Leute wirklich fasziniert hat. Ich habe nochmal nachgelesen, diese Mauern hier, die Grundmauern des Tempels, waren 200 Meter breit. Das ist 2 Fußballfelder, damals von Herodes dem Großen hingebaut, eines der größten religiösen Bauwerke der gesamten Antike der damaligen Zeit, mitten in Jerusalem. Und das Zentrum dieses Bauwerkes war das Tempelgebäude mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum und mit dem Allerheiligsten. Und immer dann, wenn die Sonne so am Nachmittag über dem Ölberg dann langsam weitergewandert ist, immer dann haben diese Sonnenstrahlen so richtig voll auf diesen Tempel, mitten auf dem Tempelplatz geschienen, auf dem heute ein muslimisches Heiligtum steht. Und das muss faszinierend gewesen sein. Immer wenn die Pilger 3-mal im Jahr von Jericho hochgekommen sind, dann haben sie immer oben diesen Ölberg gesehen und haben gewusst, wenn wir oben stehen, der erste Blick ist runter auf den Tempelberg. Und das ist das, was ihnen Kraft und Mut gegeben hat, diese 1200 Höhenmeter beschwerlich von Jericho nach Jerusalem hinaufzugehen, weil sie gewusst haben, oben sehen wir diesen Tempel in all seiner Pracht, in all seiner Majestät, in all seiner Herrlichkeit. Und in den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, steht in gleicher Weise beschrieben, wie Jesus mal mit den Jüngern da spazieren gegangen ist. Die waren ja regelmäßig auch im und am Tempel. Und die Jünger zu Jesus gesagt haben, du schau mal, was das für ein fantastische Steine sind, was das für ein wunderbares Bauwerk ist, das Herodes der Große da in einer prachtvollen Weise ausgestaltet hatte. Und Jesus sagte zu ihnen, und diese Worte, die müssen sich bei Petrus ganz tief eingeprägt haben, der dabei war, der diese Worte gehört hat. Jesus sagt zu ihnen, all diese Steine werden zerbrochen werden, auseinandergehen, zerfallen. Und ziemlich genau 40 Jahre nach dem Tod Jesu, ein paar Jahre nachdem Petrus als Märtyrer wahrscheinlich in Rom umgebracht wurde, ist diese Vorhersage Wirklichkeit geworden. Es ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben, bis auf die Reste, die man so als Westmauer noch ein bisschen heute noch bewundern kann, wo auch die Juden an der Klagemauer beten. Alles andere wurde zerbrochen, jeder Stein. Und Petrus hat sicherlich oft an diese Weissagungen Jesu gedacht. Und als er diesen Brief geschrieben hat, das war vielleicht so 60, also 30 Jahre nach dem Tod Jesu, 10 Jahre bevor der Tempel zerbrochen wurde, da stand er also noch, hat Petrus eben diese Worte ja diesen Christen in der Zerstreuung, also in der Verfolgung, in der Minderheit mitgegeben. Ihr seid die lebendigen Steine. Deswegen ist das Reich Gottes steinreich. Nicht, weil wir zuerst auf riesengroße, wunderbar gestaltete Gebäude verweisen können, sondern weil ihr in eurer Vielfalt, aber gleichzeitig auch in dieser Einmütigkeit, die der Heilige Geist schenkt, weil ihr dieses geistliche Bauwerk seid, weil ihr zum Lob Gottes euch auferbauen könnt, weil ihr da seid, und das ist die Würde, die Gott euch in eurem Leben geschenkt hat, weil ihr da seid, um in eurem Leben den Glanz dieses lebendigen Gottes wiederzuspiegeln. Auch in der Verfolgungszeit. Und die Christen damals, die Adressaten des ersten Petrusbriefes, das waren Christen, die sind teilweise verfolgt worden, die sind geduckt worden, die haben keine Kirche gehabt, die haben sich irgendwo in Gräbern, im Wald, an einem Fluss getroffen und haben dort Gottesdienste gefeiert, oftmals nur kleine Gruppen. Da war nichts von Herrlichkeit zu merken, nichts von äußerer Herrlichkeit zu merken. Und Petrus schreibt, ihr seid trotzdem die lebendigen Steine Gottes, steinreich. Wenn wir uns da hineinfügen lassen als Menschen, aus Fleisch und Blut mit unserer Lebensgeschichte, als Leute, die vom Geist Gottes entfacht sind, damit wir in dieses Bauwerk des Reiches Gottes uns hinein lieben lassen und dann immer wieder auch diesen Dienst tun. Steinreich als Viertes, weil die christliche Gemeinde nicht von den menschlichen Steinen lebt. Und deswegen finde ich auch die eine Säule im Petersdom in Rom ein bisschen schwierig für mich als Evangelischen. Da ist nämlich der Petrus unten als Fundament dieser Säule aufgeschrieben. Der Petrus, gerade der das genau das Gegenteil eigentlich geschrieben hat. Er hat eben nicht geschrieben, dass ein Mensch der Grundstein ist im Haus Gottes, sondern dass Jesus Christus selber der Grundstein, der kostbare Eckstein ist. Und das ist die Grundlage, das ist das, was Paul Gerhard auch durch die ganzen Jahrzehnte hindurchgetragen hat, die 45 Jahre, seitdem hier ein geistlicher Aufbruch geschehen ist. Und das ist auch das, was uns in der Zukunft durchtragen wird, egal wie lange Corona dauert oder wenn Corona weg sein sollte, egal was da noch kommen wird, wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange diese Steine noch stehen werden. Aber wir wissen, dass der Eckstein bestehen bleibt. Der kostbare Stein, dass Jesus Christus das Fundament seiner Gemeinde ist. Und das hat er ja auch gerade diesem Petrus zugesagt. Auch die Pforten der Hölle können diese Gemeinde nicht überwinden. Was für eine Zusage. Was für ein mutmachendes Wort, auch im Blick auf die Zukunft. Mach kommen, was will, mach kommen, wer will. Christus ist und bleibt der Eckstein, der Grundstein seiner Gemeinde seit 2000 Jahren, 2021 und auch noch, solange Gott diese Erde stehen lässt. Und dafür können wir auch Gott von Herzen dankbar sein. In diesem Namen und in diesem Auftrag können wir weiterhin hinausgehen in unseren Stadtbezirk, können wir in die Häuser gehen, können wir klingeln, können wir Gespräche führen, können wir die Gemeindebriefe hinaustragen, können wir für Musik einladen, können wir Seelsorge durchführen, können wir Trauernde trösten und mit fröhlichen Lachen, weil Christus der Eckstein ist. Und weil wir deswegen so steinreich sind, deswegen können wir als Fünftes uns auch noch einen speziellen Stein zumuten. Also diese Seite, die möchte noch beschrieben werden. Die nächste ist wieder beschrieben. Der Schleifstein. Den kennen manche vielleicht noch so aus der Kindheit, so früher die Messerschleifer, die dann da so mit so einem Gerät da durch die Straßen gefahren sind und dann laut ausgerufen haben, wer hat stumpfe Messer und Gabeln, und da sind dann alle anderen rausgestürmt und haben dort, als es noch keine Wegwerfgesellschaft gab, die haben dann da dann ihre Messer schleifen lassen. Das hat gefunkt. Komische Geräusche erzeugt. Ein Schleifstein ist in der christlichen Gemeinde ganz wichtig. Petrus ermuntert hier, dass wir heilige Priester sind, also zum Lob Gottes tätig sind. Heilig heißt ja Gott wohlgefällig. Aber wenn ich in mein Leben reinschaue, dann merke ich, das bin ich nicht. Ich bin nicht so heilig. Ich bin vielleicht angeheiligt, sofern es das Wort in der deutschen Sprache gibt. Ein kleines bisschen, ja. So ein bisschen auf der Spur, aber noch weit weg entfernt von dem, was Gott eigentlich für mein Leben vorgesehen hat. Mit Ecken und Kanten. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es Schleifsteine gibt. Dass Christus zuallererst der Schleifstein ist. Dass er uns immer wieder schleifen möchte, zurechtbringen möchte, damit wir stärker noch in diesen Bau seines Reiches hineinfinden, so wie diese Steine ja auch behauen wurden. Die waren mit Sicherheit nicht immer so ganz, wie sie jetzt hier sind. Bearbeitet wurden sie. Das tut natürlich weh, weil ich da manchmal auch meine Ideen, meine Vorstellungen von einer idealen Gemeinde fallen lassen muss. Allein, weil ich ja schon da drin bin. Und es ist aber gut, dass Christus schleift, weil er das nicht aus böser Absicht macht, sondern weil er möchte, dass wir immer besser hineingefügt werden. Und dann ist nicht nur Christus dieser Schleifstein, sondern dann dürfen auch wir uns untereinander Schleifsteine sein. Und es wäre natürlich jetzt spannend, mal hier miteinander ins Gespräch zu kommen, wer jetzt wem hier die letzten 5 Jahre so ein kleines bisschen als Schleifstein in Paul Gerhardt gewesen ist. Vielleicht würden wir bis heute Abend nicht fertig werden mit unseren Gesprächen, aber sich mal darüber ein bisschen auszutauschen, das würde, glaube ich, jede Langeweile vertreiben. Und deswegen habe ich auch einen kleinen Gutschein zusammengestellt. Den kann jeder nachher am Ende des Gottesdienstes mitnehmen. Einen Gutschein für die nächsten 9 Monate bis zum 31. Oktober, Reformationstag dieses Jahres. Ich verrate jetzt noch nicht, was da drauf steht. Und wenn jetzt jemand am Internet ist, ja, und diesen Gutschein auch gerne haben möchte, dann soll er mich halt bitte anrufen und vorbeikommen, und dann kann ich diesen Gutschein auch überreichen. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir uns gegeneinander und gegenseitig Schleifsteine sind, weil dann die Gemeinde Jesu Christi wirklich lebendig bleibt. Und wer bereit ist, sich wirklich umschleifen zu lassen, der kann nämlich auf einen 6. Stein getrost verzichten. Nämlich auf den Schuldstein. Da gibt es so eine Geschichte im Johannesevangelium. Wer den Evangeliumsrundfunk-Gottesdienst heute gehört hat, darüber ist heute gepredigt worden. Jesus und die Ehebrecherin. Und da standen die Leute nebendran mit ihren religiösen Systemen und mit ihren geballten Fäusten und den Stein in der Hand und wollten die Schuldsteine loswerfen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, den einen Satz, mehr hat es nicht gebraucht. Wer unter euch ohne Sünde ist, wer also nicht bereit ist, einen Schleifstein für sein Leben anzunehmen, der werfe den Schuldstein. Und das Ende der Geschichte ist bekannt. Alle haben ihre Steine fallen gelassen und sind weggegangen. Und das ist das Wunderbare, wirklich auch für die Zukunft. Wir wissen wirklich nicht, was alles noch kommt. Und es werden auch die nächsten Jahre noch erhebliche Einschränkungen auch in unserer Bayerischen Landeskirche kommen, allein weil die Zahlen abnehmen. Und das wird vielleicht auch Paul Gerhard ein bisschen merken. Aber eines weiß ich, wenn wir immer wieder bereit sind, auch als Paul Gerhard Gemeinde, Gott von ganzem Herzen dankbar zu sein, dass wir steinreich sind. Im wörtlichen Sinn und im übertragenen Sinn und dass Christus der Eckstein ist und der Eckstein bleibt und der Eckstein sein wird, egal was kommt. Und wenn wir auch als Paul-Gerhard-Gemeinde bereit sind, uns immer wieder in den Schleifstein hineinzustellen, in den Schleifstein Jesu Christi und in den Schleifstein, den wir füreinander sein dürfen, dann brauchen wir niemals einen Schuldstein aufzuheben, weil Christus diese Schuld getragen hat. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre uns.